Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. In unserer heutigen Wissenschaftsecke beschäftige ich mich mit Themen, die in einem weiteren Sinn mit dem Gehirn zu tun haben. Die erste Meldung, die ich ausgewählt habe, hat mit dem menschlichen Gehirn eigentlich nur sehr wenig zu tun. Denn es geht eigentlich um künstliche neuronale Netzwerke und deren Eigenschaften, insbesondere um deren Erinnerungsvermögen. Dieses Erinnerungsvermögen ist nämlich sehr beschränkt. Sobald diese neuronalen Netze auf eine neue Aufgabe trainiert werden, wird eine frühere Optimierung nämlich schlicht und einfach überschrieben, also gelöscht. Das Neugelernte vernichtet dann das früher Gelernte. Und der Effekt ist das, was man als katastrophales Vergessen bezeichnet. Dass das unerwünscht ist, leuchtet sofort ein. Denn was früher trainiert wurde, wird ja nur selten wirklich falsch oder unbrauchbar. Unser Hirn macht es besser, vermutlich, weil es das Maß der synaptischen Veränderungen anpassen kann. Die Neurowissenschaftler nennen das Metaplastizität und nehmen an, dass wir wegen verschiedener Grade der Plastizität, also der Formbarkeit, permanent neue Aufgaben lernen können, ohne dass alte Inhalte vergessen werden. Um genau das auch in künstlichen Netzwerken ermöglichen zu können, haben die Wissenschaftler die sogenannten Memristoren ausgedacht. Diese Bezeichnung ist ein Kunstwort aus dem Wort Memory und Resistor, also Erinnerung und Widerstand. Und es handelt sich im Grundsatz um einen Widerstand mit Gedächtnis. Der Widerstand ändert sich in Abhängigkeit von der angelegten Spannung, aber der Widerstandswert bleibt nach dem Abschalten der Spannung erhalten. Solche memristiven Elemente gelten als ideale Kandidaten für lernfähige, neuroinspirierte Bauteile eines Computers nach dem Vorbild des Gehirns. Die bisher verfügbaren Memristoren hatten allerdings Nachteile. Erstens ist die Fehlerquote bei der Produktion hoch. Zweitens sind sie aufgrund ihrer chemischen Eigenschaften nicht besonders langlebig. Und drittens reagieren sie auf Wärme und mechanische Einflüsse sehr empfindlich. Jetzt vermeldet Professor Dr. Ilja Walow vom Forschungszentrum Jülich, dass dort ein grundsätzlich neuer elektrochemischer Mechanismus entdeckt worden sei, der wesentlich stabiler sei als die bisherigen, auf zwei unterschiedlichen Mechanismen beruhenden Memristoren. Die damit entwickelten Bauteile sind chemisch und elektrisch stabiler, resistenter gegenüber hohen Temperaturen, haben ein breiteres Spannungsfenster und benötigen zur Herstellung niedrigere Spannungen. Dadurch ist die Ausschussrate geringer und die Lebensdauer höher. Und besonders interessant ist, dass diese neuen Elemente sowohl auf binäre als auch auf analoge Weise betrieben werden können. Diese Kombination ist laut Professor Walow für neuromorphe Chips besonders interessant. Sie können dazu beitragen, das Problem des katastrophalen Vergessens zu überwinden. Und veröffentlicht ist diese Mitteilung in der Zeitschrift Nature Communication. Die zweite Meldung der Wissenschaftsecke heute befasst sich nun aber wirklich mit unserem Gehirn. Nicht nur als Muster für einen Computer. Sie stellt einen Schritt dar auf dem Verständnis, welche Rolle der Schlaf für unsere Gedächtnisleistung spielt. Es war bekannt, dass eine gute Nachtruhe hilft, uns an kürzlich Erlerntes zu erinnern. Auch wenn dabei noch vieles offen ist, konnte doch jetzt am österreichischen Institute of Science and Technology Austria von einer Gruppe Forschender um Professor Josef Shishwari nachgewiesen werden, dass Schlafphasen eine Schlüsselrolle für die Optimierung der Gedächtnisleistung spielt. Möglich wurde das dadurch, dass man Ratten in eine bisher unbekannte Umgebung gesetzt hatte und ihnen beibrachte, mithilfe von Aufgaben und Belohnungen diese Umgebung neu zu erlernen. Mit einer kabellosen Methode wurde sodann in einem Schlafzyklus von 20 Stunden die neuronalen Aktivitätsmuster gemessen. Professor Shishwari hat das Ergebnis dieser Untersuchung wie folgt zusammengefasst. Wir haben gezeigt, dass die neuronalen Anordnungen in den frühen Schlafphasen kürzlich erlernte räumliche Erinnerungen widerspiegeln. Mit fortschreitendem Schlaf verwandeln sich neuronale Aktivitätsmuster jedoch allmählich in die Muster, die dann später zu sehen sind, wenn die Ratten aufwachen und sich an die Orte erinnern, an denen sie ihre Futterbelohnungen erhalten haben. In einer früheren Studie zeigte die Shishwari-Gruppe des ISTA, dass sich das Tier beim Aufwachen umso besser an einen bestimmten Belohnungsort erinnerte, je öfter dieser im Schlaf reaktiviert wurde. Als das Team hingegen versuchte, die Reaktivierung eines bestimmten Belohnungsgedächtnisses zu blockieren, konnten sich die Tiere nicht an den jeweiligen Ort erinnern. Einer der Autoren dieser Studie, Dr. Lars Bollmann, beschreibt das Neue an den Ergebnissen wie folgt. Ich zitiere: Unsere Ergebnisse waren unerwartet. Wir konnten zeigen, dass sich die Aktivitätsmuster der Neuronen, die mit den Belohnungsorten verbunden sind, während des langen Schlafs neu organisierten. Am überraschendsten war, dass wir zeigen konnten, dass das Muster der feuernden Neuronen in den frühen Schlafphasen zwar die neuronale Aktivität in der Lernphase widerspiegelte, sich dieses Muster jedoch später weiterentwickelte, um die neuronale Aktivität beim Aufwachen der Ratten und der Erinnerung an die Position der Belohnungen wiederzuspiegeln. Zitat Ende. Das Team beobachtete also nicht nur eine Verschiebung der neuronalen Aktivitätsmuster während des Schlafs im Rahmen des räumlichen Lernens, sondern brachte sie auch mit dem Prozess der Gedächtnisreaktivierung in Verbindung. So konnte sie auch aufzeigen, wie der Schlaf dazu beiträgt, Erinnerungen frisch zu halten. Darüber hinaus zeigten sie, dass diese Reorganisation während des Schlafs, in dem die Augen sich wenig bewegen, der sogenannte Non-REM-Schlaf, stattfindet, während der REM-Schlaf ihr entgegenwirkt. Eine dritte Meldung befasst sich mit der Frage, wie das Gehirn die unmittelbare Zukunft vorhersehen kann. Ein Boxer zum Beispiel weicht einem Schlag des Gegners blitzschnell aus. Eine Musikerin setzt einen Ton zeitlich perfekt platziert. Das Gehirn kann ein erstaunliches Werkzeug sein, das ständig dabei ist, die Zukunft vorherzusehen, um schneller reagieren zu können. Aber wie macht das Gehirn das? Ein Team von Neurowissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik, des Ernst-Stüngmann-Instituts für Neurowissenschaften, beide Frankfurt am Main, und der Goethe-Universität Frankfurt konnte jetzt erstmals zeigen, wie spezifische Hirnrhythmen den Zeitpunkt zukünftiger Ereignisse vorhersagen. Die Ergebnisse wurden kürzlich in der Zeitschrift Nature Communications veröffentlicht. Im Rahmen der Studie konnte die Schlüsselvariable identifiziert werden, die darüber entscheidet, wie gut wir vorhersagen können, was in der näheren Zukunft passieren wird. Das ist eine Ereigniswahrscheinlichkeit über die Zeit. Verantwortlich dafür sind Hirnströme, die eine bestimmte Anzahl von Schwingungen pro Sekunde aufweisen. Diese Schwingungen liegen in den Frequenzbereichen Alpha mit 7 bis 12 Hertz und Beta mit 15 bis 30 Hertz und repräsentieren die Ereigniswahrscheinlichkeit. Der Erstautor Matthias Grabenhorst vom ESI sagt dazu, die Ergebnisse zeigen, dass Hirnströme in diesen Frequenzbereichen den Zeitpunkt repräsentieren, an dem zukünftige Ereignisse eintreten werden. Je vorhersehbarer ein Ereignis ist, desto stärker sind die neuralen Schwingungen. Dadurch kann das Gehirn schneller und effizienter reagieren. Zitat Ende. Das Forschungsteam konnte außerdem zeigen, welche Schlüsselbereiche im Gehirn dafür verantwortlich sind, dass diese prognostische Leistung des Hirns stattfinden kann. Eine Einschätzung der Bedeutung dieser Studie hat Seniorautor Georgios Michalareas von der Goethe-Universität vorgenommen. Er sagte, ich zitiere ihn, die Studie öffnet neue Türen für die Erforschung der grundlegenden Rolle von Hirnrhythmen bei der Navigation durch Zeit und Zukunft. Zum Beispiel könnten diese Rhythmen eines Tages genutzt werden, um das Gehirn zu trainieren und besser vorausdenken zu können. Oder Störungen in diesen Signalen könnten erklären, warum bestimmte Krankheiten wie ADHS oder Parkinson das Timing und die Reaktionsgeschwindigkeit beeinflussen. Zitat Ende. Eine vierte Mitteilung stellt die Frage, was steuert eigentlich unser Verlangen nach Essen und Trinken? Damit wir genügend Kalorien und Flüssigkeit zu uns nehmen, ist das Gehirn auf ein komplexes Netzwerk von Zellen, Signalen und deren Informationswege angewiesen. Es sagt uns, wann wir essen, trinken oder besser damit aufhören sollten. Dennoch ist wenig darüber bekannt, wie das Gehirn die Bedürfnisse des Körpers erkennt und die entsprechende Reaktion einleitet. Forschende am Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz haben in Zusammenarbeit mit der Universität Regensburg und der Stanford University nun bestimmte Gruppen von Nervenzellen identifiziert, die dafür wichtig sind. Diese spezialisierten Durst- und Hungernervenzellen befinden sich in der sogenannten Amygdala, einer Hirnregion, die an der Regulation von Emotionen beteiligt ist. Die Nervenzellen beeinflussen über verschiedene Schaltkreise das Verlangen nach Essen oder Trinken. Die Studie an Mäusen wirft ein neues Licht auf die Rolle der Amygdala bei der Regulation des Nährstoffbedarfs und könnte wichtige Erkenntnisse über Essstörungen und Suchterkrankungen liefern. Aufbauend auf den bisherigen Erkenntnissen identifizierte das Forscherteam nun verschiedene Gruppen von Nervenzellen in derselben Region innerhalb der Amygdala. Solche, die spezifisch auf Durst reagieren und andere, die auf Hunger reagieren, gesteuert durch ein komplexes Netzwerk molekularer Signale. Die Erstautorin der Studie, Federica Fermani, erklärt dazu, ich zitiere, eine dieser Nervenzellgruppen reguliert ausschließlich das Bedürfnis zu trinken. Es ist die erste Durstnervenzelle, die in der Amygdala identifiziert wurde. Als wir diese Nervenzellen aktivierten, tranken die Mäuse mehr und als wir ihre Aktivität unterdrückten, tranken sie weniger. Außerdem haben wir in derselben Region eine weitere Gruppe von Nervenzellen gefunden. Sie ist ebenfalls für Durst zuständig, spielt aber auch eine Rolle bei der Regulierung des Hungergefühls. Es gibt also Nervenzellen mit einer bemerkenswerten Spezialisierung für bestimmte Verhaltensweisen und andere, die allgemeinere Aufgaben bei der Ernährung erfüllen. Zitat Ende. Eine Methode namens Optogenetik ermöglichte es dem Team, mithilfe lichtempfindlicher Proteine und eines Lasers bestimmte Nervenzellen in der Amygdala an- und abzuschalten. So konnten die Forschenden beobachten, wie sich sowohl die Aktivierung als auch die Inaktivierung der Nervenzellen auf das Ess- und Trinkverhalten der Mäuse auswirkte. Diesen Ansatz kombinierten sie mit einer neuen Methode, die es erlaubt, einzelne Nervenzellen in verschiedenen Hirnregionen zu beobachten. Dadurch ließ sich feststellen, woher die Nervenzellen ihre Informationen erhalten und mit welchen anderen Hirnregionen sie kommunizieren. Die Kartierung der Kommunikationswege auf diesem Weg zeigte, dass die Nervenzellen mit Hirnregionen in Verbindung stehen, die sensorische Informationen über Nahrung und Wasser verarbeiten. In der Studie wurde auch untersucht, welchen Einfluss andere Faktoren wie der Geschmack auf das Verhalten der Mäuse haben. Durch die Kombination eines unbeliebten Getränkegeschmacks mit einer gezielten Stimulation von Nervenzellen in der Amygdala konnte das Team die Entscheidung der Mäuse verändern. Der zuvor gemiedene Geschmack wurde zum neuen Lieblingsgetränk. Die Struktur der Amygdala ist bei Mäusen und Menschen ähnlich. Die Erkenntnisse könnten daher unser Verständnis dafür verbessern, wie Emotionen unsere eigenen Ess- und Trinkgewohnheiten beeinflussen. Diese Arbeit öffnet die Tür zu neuen Fragen, zum Beispiel wie das Gehirn Appetit, Durst und Emotionen gegeneinander abwägt oder woher wir wissen, wann wir zu wenig oder zu viel gegessen und getrunken haben. Wie werden konkurrierende Bedürfnisse gleichzeitig bewältigt? Schließlich stellt sich auch die Frage, inwieweit diese Schaltkreise bei Krankheiten wie Übergewicht, Magersucht oder Alkoholabhängigkeit beeinträchtigt sind. Die Originalpublikation findet sich ebenfalls in der Zeitschrift Nature Communications.